Ich habe mich immer gefreut, wenn Leute zu mir gekommen sind in der Praxis und gesagt haben, hey, ich habe Lust, meine Gesundheit zu untersuchen. Ich hätte gern das, das und das und das. Und dann habe ich immer gesagt, okay, ich kann das und das machen. Das müssten Sie selber zahlen. Ist das okay? Und dann sagen die wenigsten, nein, will ich nicht. Sondern die meisten sagen dann, ja, cool, dass Sie überhaupt was machen.
Ein herzliches Willkommen hier im Podcast von Generation Pille. Mein Name ist Chrissy und ich habe heute eine ganz tolle Gästin bei mir. Und zwar ist es Dr. Lisa Schwanbus, ja, ich würde sagen, auch eine Internetbekanntschaft, war. Also wir beiden sind schon ein bisschen länger immer mal am Hin- und Herschreiben, haben überlegt, wann können wir denn endlich jetzt hier mal eine Aufnahme zusammen hinkriegen. Und ich glaube, wir haben im Juni oder Juli das erste Mal geschrieben darüber. Und jetzt ist es Oktober. Also sehr, sehr schön, dass ich dich heute hier begrüßen darf. Ein herzliches Willkommen an Lisa.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich riesig heute aufs Interview mit dir, Chrissy. Soll ich mich einfach nochmal kurz vorstellen für die Zuhörerin?
Ich würde sagen, sag gerne mal ein paar Worte zu dir, dann steigen wir da ganz locker ein.
Sehr cool, genau. Ja, herzlich willkommen an alle auch nochmal von mir. Ich freue mich. Mein Name ist Dr. Lisa Schwageros. Ich bin
Ich habe es
Ärztin.
falsch betont.
Macht gar nichts. Macht gar nichts. Machen die meisten. Alles gut. Genau, ich bin Ärztin und nebenbei auch noch Coach für ganzheitliche Gesundheit, begleite Frauen da auf dem Weg in ein gesünderes Leben. Hauptsächlich Frauen sind es tatsächlich. Und mache meine Facharztausbildung zur Allgemeinmedizinerin, bin in Berlin in der Praxis. Und das, was ich mache, erfüllt mich so richtig, macht richtig viel Spaß. Und das ist so mein Weg, den ich gehe.
Sehr, sehr cool. Ja, also du hast jetzt schon gesagt, Coaching und ja, Ärztin parallel funktioniert scheinbar. Man sieht ja immer wieder, und das ist auch so ein bisschen bei uns der Grund gewesen, die Academy zu gründen, dass dieser Graben zwischen Coaches und dann eben Therapeuten ziemlich groß ist und die einen mögen die anderen gefühlt nicht und da gibt es viel Bashing in beide Richtungen. Deswegen richtig cool, dass du beide Schienen irgendwie miteinander vereinst. Wie kam es dazu?
Das ist eine super gute Frage. Ich wollte schon immer Medizin studieren, ich wollte schon immer Ärztin werden und Menschen dabei unterstützen, ein gesünderes Leben zu führen, mehr Lebensqualität zu haben, länger gesund zu leben. Das war immer mein Anliegen. Und dazu kam es zum Coaching aufgrund meiner eigenen Geschichte. Ich habe in meinen frühen 20ern, ich bin jetzt noch 29, in meinen frühen 20er Jahren habe ich einige Jahre mit Kopfschmerzen zu tun gehabt. Also relativ starke Kopfschmerzen, relativ häufig, wöchentlich, in manchen Wochen auch täglich. Und ich konnte nicht wirklich eine Ursache dafür finden. Also ich habe vieles probiert, vieles gemacht, in viele Richtungen nachgeforscht. Und so richtig einen Grund konnte ich nicht finden, bis ich irgendwann angefangen habe, mich mit meiner Gesundheit aktiver auseinanderzusetzen und dieser Gesundheit auf verschiedenen Ebenen. Zum einen meine inneren Themen. Was sind Dinge, wo ich mir selber im Weg stehe? Was sind wirklich Dinge, wo ich hin möchte mit diesem Leben, mit meinem Leben? Wie gehe ich eigentlich mit mir um? Wie ernähre ich mich? Was für Sport mache ich? Sind meine Mikronährstoffe aufgefüllt? Und so habe ich mich auf meine eigene Gesundheitsreise abseits der Medizin begeben damals und habe das aber verbunden. Also ich habe mir das Beste aus beiden Welten sozusagen zusammengeholt und habe dann über diese Dinge, die ich dazu gemacht habe, es geschafft, tatsächlich diese Kopfschmerzen loszuwerden. Und ich bin bis heute kopfschmerzfrei. Und
Mega.
einer der größten Schlüssel damals war für mich tatsächlich dieser Blick ins Innen und mich mit mir und meinen eigenen Themen auseinanderzusetzen. Das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Wirklich sich selber zuzuhören, sich Zeit mit sich selber einzuräumen und sich nicht den Terminkalender so voll zu kloppen. Das ist eine Verdrängungsstrategie. Also sich den Terminkalender so voll zu hauen, lässt einfach keinen Raum für sich selber und dann werden auch einfach körperliche Themen wahrscheinlicher.
Und
Und
immer
über
größer dann, ne?
total,
Bis
absolut.
man irgendwann nicht mehr wegschauen kann. Das machen ja ganz viele. Draufdrücken, draufdrücken, draufdrücken. Irgendwann kommt nichts mehr raus, weil Energie leer. Und dann fängt man plötzlich an und denkt, oh, das kam jetzt aber plötzlich. Aber eigentlich ist vielleicht die Achtsamkeit dann auch über Jahre nicht so da gewesen, wie sie sollte, ne?
Total, ja. Und dann fehlt auch diese Körperconnection, also diese Verbindung zu sich selber, zum eigenen Körper, zum Körpergespür und auch zu dem Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse und der eigenen Signale, die der Körper einem immer schickt, die wir einfach nur übergehen, ne, und die wir einfach ignorieren.
In welchem Semester warst du dann da? Also zu dem Zeitpunkt, wo das so war? Weil gerade das Medizinstudium ist ja sehr bekannt dafür, dass es sehr einnehmend ist und mit Sicherheit auch die Stresstoleranz fordert.
Ja, absolut. Da war ich im fünften Semester, also
Okay.
das war kurz nach dem zweiten, nach dem ersten Staatsexamen. Gibt es vielleicht auch ein paar Medizinstudentinnen, die hier zuhören, die mich gut nachfühlen können jetzt. Genau, das war im fünften Semester, kurz nach dem ersten Staatsexamen. Da habe ich gemerkt, okay, es geht irgendwie los. Und das ist auch so eine der größten Prüfungen und auch für mich so rückblickend eine der zehrendsten, die auch mir sehr viel abverlangt hat. Und dann hat sich das so rauskristallisiert, dass ich irgendwie ein Thema mit diesen Kopfschmerzen habe.
Krass, richtig krass. Ja, das ist gerade so bei Kopfschmerzen ja auch sehr oft, dass sich Dinge auch so anhäufen und anhäufen und man dann irgendwann gar nicht mehr so richtig filtern kann, hey, was ist jetzt der Trigger gewesen? Weil eben meistens auf vielen Ebenen viel los ist. Du hast jetzt schon den Blick nach innen gesagt, aber am Ende ist es ja auch sehr oft dann Stressregulation auf
Absolut.
unterschiedlichen Ebenen, ne?
Total.
Auf der körperlichen oder eben dann auch auf der seelischen.
Das war wie so ein Luftballon, den man einfach immer länger unter Wasser drückt, so ne, auf verschiedenen Ebenen dann, den inneren Themenluftballon, den Stressluftballon, den Ernährungs-, den Sportluftballon, so ne, oder hat man irgendwie so fünf Luftballons, die man versucht, unter Wasser zu halten und am Ende, das clasht einfach, das geht gar nicht anders.
Ja, sehr, sehr cool. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du noch in der Facharztausbildung bist, Allgemeinmedizin. Das ist ja auch, ich glaube immer, ich meine, jeder, der einen guten Hausarzt irgendwie an der Hand hat, freut sich. Aber es gibt, glaube ich, auch sehr viele da draußen, die sagen, oh, ist super schwierig. Was ist so dein Plan dahingehend? Willst du das auch so weiterfahren parallel oder ja, was sind da so deine Pläne dahingehend?
Ja, also ich bin unglaublich gerne in der Facharztausbildung. Mir macht das richtig viel Spaß. Ich begleite Menschen einfach unglaublich gerne dabei, gesünder zu werden. Und mein Plan ist, ich mache auf jeden Fall erstmal diese Facharztausbildung fertig und dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, eine eigene Praxis zu haben im Verlauf. Wie und wo und wann, das steht noch in den Sternen, das lasse ich auf mich zukommen. Ich bin da für vieles offen. Wahrscheinlich wird es auch erstmal in den ersten Jahren, um so ein bisschen, ich sag mal, dann das Laufen zu lernen, eine Anstellung in der Praxis und dann aber perspektivisch soll es was Eigenes sein. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, mein ganz eigenes Konzept zu entwickeln, wie das dann letztendlich laufen soll. Ich mache jetzt gerade auch die Akupunkturausbildung nebenbei. Es macht mir riesig viel Spaß. Also
Cool.
oh, Akupunktur finde ich richtig cool. Das macht richtig Spaß. Kann man viel mitmachen. Und so kann ich mir vorstellen, so ein paar ergänzende und komplementäre Teile noch mit zu integrieren in mein Praxiskonzept, was dann irgendwann kommen soll.
Das heißt, das Praxiskonzept, wenn ich das jetzt mal so rausinterpretieren darf, wird wahrscheinlich eher dann für Privatpatienten ausgerichtet sein. Oder ist es möglich, tatsächlich in dem System so ein System zu integrieren? Also da bin ich totaler Laie, da kannst du mich gerne abholen.
Ich glaube, dass es sich perspektivisch dahin entwickeln wird, dass man für die Leistungen, die man möchte, Geld in die Hand nehmen muss und darf, weil das Kassensystem größtenteils die Krankheitsabwicklung abdeckt. Und wenn es dann in Richtung Prävention, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsunterstützung, Erhaltung geht, ich glaube, dann wird es sich dahin entwickeln, dass man auch als gesetzlich Versicherter Geld in die Hand nehmen darf, um sich diese Leistungen zu leisten, um sich das zu ermöglichen. Und Gesundheit, das ist auch eine Denkweise, die ich finde, ein bisschen populärer werden darf, ist etwas, wo man auch wirklich in sich investieren darf. Denn wir wollen alle möglichst lange gesund sein, möglichst gut alt werden, in einem guten Gesundheitszustand. Und das braucht nicht nur ein zeitliches und ein energetisches Invest, sondern auch ein monetäres, weil gute Ernährung, Bewegung und so weiter einfach auch Geld erfordert. Und so denke ich das auch über ärztliche und medizinische Leistungen, die, wenn es über das Normal hinausgeht, das, was die Kasse zahlt und vorgibt, dass man dann eben auch für sich entscheiden darf, okay, es ist mir wert, darin zu investieren.
Ja, sehe ich genauso. Richtig cool. Jetzt hast du ja ganz am Anfang auch gesagt, Coaching ist ein Thema. Das ist ja auch so mein Herzensthema, weil man einfach so unfassbar tolle Erfolgsstories teilweise sieht und dann auch sieht, hey, was passiert eigentlich mit den Menschen, wenn man wirklich anfängt, die Ernährung nochmal auf links zu drehen, zu schauen, wie sind denn die Routinen? Wie viel Bildschirmzeit ist es? Also all diese Lifestyle-Faktoren, wenn man das mal wirklich vom Scratch aufrollt und guckt, dann findet man ja überall auch irgendwie Optimierungsbedarf, der dann auch zusammengesetzt am Ende dazu führt, dass es Menschen besser geht und dass es Frauen besser geht. Und gerade im Bereich der Frauengesundheit, jetzt wo wir uns natürlich bewegen, ist es auch wichtig, da ganzheitlich drauf zu gucken. Wie ist denn dein Coaching aufgebaut? Und hast du da auch eine spezielle Zielgruppe? Bist du im Bereich der Frauengesundheit auch ein bisschen unterwegs? Genau.
Also Frauengesundheit läuft mir immer wieder über den Weg. Ich mag das Thema auch einfach unfassbar gerne. Ich arbeite auch einfach unglaublich gerne mit Frauen. Ich mag das unglaublich gerne. Mein Coaching ist auch wie deins und euers sehr Lifestyle-orientiert. Das heißt, ich schaue mir genauso wie ihr auch den Schlaf an. Ich schaue mir an, wie ist es denn mit Stress? Wie ist die Regeneration? Wie ernährst du dich? Wie viel Bewegung hast du im Alltag? Wie lebst du denn letztendlich auch das, wo du hin möchtest? Stehst du dir selber im Weg? Ich arbeite auch mit Hypnose und dem Jägercode. Das sind zwei Mentaltechniken, wo man sehr gut auch an innere Themen rankommt. Das heißt, da kann man wirklich auch gucken, welche Faktoren sind es denn, über die du immer wieder im Alltag stolperst, die dich aufhalten, die du aber eigentlich gerne anders hättest und dir anders wünschst. Welche Lebensbereiche sind das denn? Und oftmals ist es dann auch ein gesundheitliches Thema, was mit einer Rolle spielt, was ich aber eher über diese Lifestyle-Faktoren mir mit angucke. Also nur wirklich, welche Ernährungsfaktoren gibt es denn, die vielleicht weniger förderlich sind für dich? Ja, wie viel Transfette, wie viel Zucker, wie viel Gemüse hast du letztendlich auch in deinem Tag, wie viel Ballaststoffe? Und meine Coachings gehen meistens über einen längeren Zeitraum, selten auch mal Einzelsessions bei ein paar Frauen, die weiter sind, die schon ein bisschen was hinter sich haben. Aber für eine Veränderung braucht es ein bisschen Zeit, meiner Erfahrung nach, und deshalb ein bisschen langfristiger und da vorrangig der Fokus auf Lifestyle-Faktoren.
Siehst du das denn gerade, diese Langzeitthemen auch als kritisch manchmal an? Weil wir kriegen ja sehr oft suggeriert, es gibt das eine Medikament, das deine Probleme in irgendeiner Form in Luft auflöst oder eben im Frauengesundheitsbereich die Pille oder irgendein hormonelles Verhütungsmittel, das dann eben den Zyklus regulieren soll oder ähnliches. Wie ist so deine Erfahrung dahingehend? Haben Menschen das Bewusstsein, dass diese Umstellung von gewissen Themen Zeit brauchen? Oder würdest du sagen, viele sind zu ungeduldig, weil eben vielleicht auch die Gesellschaft das so vorlebt? Ne?
Total, absolut. Da würde ich mitgehen. Bin selber auch, wenn ich jetzt ganz ehrlich hier sehe, ich bin selber auch eher Team Ungeduld. Das ist einfach so. Aber klar, viele Menschen kommen und sagen, ich würde mir das gerne anders wünschen und ich würde es mir gerne jetzt sofort so wünschen. Und da kann ich auf jeden Fall 100% mit dir mitgehen und sagen, das liegt an der Gesellschaft, höher, schneller, weiter, sofort. Es ist alles immer sofort verfügbar. Und ganz wenig ist noch diese Entschleunigung, den Prozess auch würdigen, dieses Zeit geben, dieses sich Zeit nehmen für etwas und wirklich gut Ding braucht Weile dazu investieren auf allen Ebenen. Das ist wirklich sehr viel weniger geworden. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Wir suchen immer nach dem Quickfix, schnell eine Lösung zu finden für etwas, aber diese Dinge entstehen ja auch nicht von heute auf morgen. Deshalb,
du sagst es.
Da denke ich mir, wie kann denn etwas, was von heute auf morgen nicht entstanden ist, also über den längeren Zeitraum, können wir das denn mit einem Fingerschnipp wegmachen wollen? Das funktioniert nicht. Und deshalb auch aus diesem Grund alleine zu sagen, hey, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, finde ich absolut sinnvoll.
Ja, bin ich 110% bei dir. Aber manchmal wünscht man sich natürlich dann auch für die ein oder andere Kundin, dass es schneller geht. Ne? Und
klar,
es gibt ja auch immer wieder Menschen, wo ich dann auch selbst die Erfahrung mache, wow, bei denen gibt es so 2, 3 Trigger. Und wenn du die irgendwie drehst, haben die natürlich sofort Energie, denen geht's gut, die fühlen sich so gut wie nie. So, das hat man natürlich auch, aber es ist viel seltener, als wenn man eben vielleicht jemanden hat. Ich habe eine Kundin auch sehr, sehr lange Darmbeschwerden gehabt und das ist so ein mühsamer Prozess, da sich wieder zurückzukämpfen und da auf die richtige Ursache zu kommen und dann nach und nach zu schauen, was kann man denn da jetzt noch ich als Coach oder dann auch eben natürlich weiterleitend, welcher Therapeut muss daran, um eben das Problem dann auch irgendwie an der Wurzel zu packen. Aber ja, das ist, gerade wenn es einem natürlich nicht gut geht, echt manchmal zäh. Und da finde ich auch als Coach muss man immer wieder daran erinnern, dass der Körper eben ja, so ein bisschen seine eigenen Regeln hat, ne? Und man eben den nicht ganz so beeinflussen kann, wie jetzt, ja, keine Ahnung, irgendwas anderes, was eben das Auto, ja, keine Ahnung, wenn da vorne irgendwie ein Schaden dran ist, dann fahre ich in die Werkstatt und hole es in einer Woche wieder ab und dann habe ich ein repariertes Auto und so funktioniert halt leider der menschliche Körper nicht, ne? Dass man da so ein, ja, Sofortfix eben bekommt. Ja, super, super spannend. Wir haben uns ja heute so ein, zwei Themen rausgepickt, wo wir sagen, hey, die begegnen uns beiden sehr, sehr regelmäßig. Das ist einmal die Östrogendominanz und dann natürlich auch dahingehend vielleicht in Kombination ein bisschen mit der Schilddrüsenfehlfunktion, Unterfunktion. Wenn du jetzt eine Kundin hast oder auch, eine Frage habe ich davor noch, bevor wir da einsteigen, weil das kommt mir jetzt gerade und bevor wir jetzt da wegswitchen. Wenn du jetzt tagtäglich in der Praxis arbeitest, wie ist es dann für dich? Also man muss ja ein bisschen anders arbeiten als jetzt mit seinen Kundinnen. Oder betreust du die auch dahingehend, dass du jetzt zum Beispiel Östrogendominanz, du siehst, die hat so und so das und das Symptom. Das könnte auch in die Richtung gehen. Wie gibst du da Empfehlungen weiter? Oder wie arbeitest du damit?
Ja, also diese zwei Welten sind für mich tatsächlich sehr getrennt, weil Facharztausbildung ganz anders ist als das, wofür ich Zeit habe im Coaching, wofür ich mir Zeit nehme. Also sind zwei sehr unterschiedliche Welten für mich. Aber wenn mir jetzt eine Frau begegnet und ich das Gefühl habe, da könnte eine Östrogendominanz, wenn wir jetzt beim Thema sind, könnte beispielsweise eine Östrogendominanz mit Haarausfall, Periodenbeschwerden, mit Schlafstörungen, wenn ich diese Symptome höre und mir denke, okay, das könnte dahinter stecken, dann warne ich schon in diese Richtung, wenn ich in der Praxis bin. Dann sage ich schon, lassen Sie doch mal die Hormone kontrollieren, gehen Sie doch mal zu Ihrem Frauenarzt, machen Sie das mal, gucken Sie mal. Also da warne ich schon mit der kleinen Glöckchen im Hinterkopf, das da klingelt und mir sagt, hey, das sollte man mal abklären. Das mache ich auf jeden Fall, aber ich vermische das beides nicht. Also ich trenne das sehr stringent, was ich auch okay finde.
Ja, auf jeden Fall. Muss man ja auch wahrscheinlich in irgendeiner Form.
Genau,
aber
ja.
Gerade wenn man natürlich so einen ganzheitlichen Blick irgendwie dann auch immer weiter ausbaut, dann kann ich es mir, also stelle ich es mir auch schwierig vor, dann manchmal in dieser Schiene zu bleiben und zu sagen, ja, okay, das ist jetzt irgendwie schulmedizinisch und hier in meiner Facharztausbildung so angedacht, jetzt mache ich genau das nach Schema A, obwohl ich weiß, vielleicht würde Schema B oder C oder die Umwege, die noch da sind, vielleicht müssen die auch gegangen werden, um irgendwie zum Ziel zu kommen, so, ne?
Total, und auch ein Vitamin-D-Mangel oder sowas, da komme ich nicht drum herum, das muss ich testen. Das geht nicht anders.
Ja.
Das muss sein.
Ja, sehr cool. Wir brauchen mehr von dir.
Yes.
Ja, okay. Östrogendominanz. Jetzt hast du ja schon so ein paar Symptome gesagt und alles, was ich auch immer wieder bei mir im Coaching sehe, was natürlich auch so ein bisschen bei Generation Pille immer mal wieder in die Inbox trudelt, sind sehr, sehr häufig genau die Symptome, die eben genau in die Richtung spielen. Was sind so deine Ansatzpunkte, wenn du jetzt das Gefühl hast, die Frau hat eine potenzielle Östrogendominanz, bist du da wirklich dann am Messen oder versuchst du erstmal über den Lifestyle ein paar Dinge zu regulieren? Was sind so deine Ansatzpunkte dahingehend?
Ja, also ich höre immer erstmal sehr genau zu. Das ist immer das Erste, was ich mache. Ich höre zu, egal wo ich bin, ob in der Praxis oder im Coaching, weil da kommt schon, also die Antworten liegen meistens beim Gegenüber. Und man hört oft nur nicht hin oder man hört sie nicht. Deshalb höre ich immer erstmal zu. Und dann erzählen die Frauen meistens, sie haben Schmerzen bei der Periode, sie haben unregelmäßigen Zyklus, sie haben unregelmäßige Periode auch, Haarausfall, Schlafstörungen, bisschen so schlechtere Stimmung. Also da kommt ganz viel zusammen. Und dann würde ich tatsächlich messen. Ich bin eine Freundin von Messwerten, weil wenn man misst, kann man gezielt was machen und dann nachmessen und einfach sehen, was die Veränderung ist. Und ich bin keine Freundin von gezielt auch irgendwas, also ungezielt irgendwas einnehmen, sodass man ins Blaue supplementiert oder ins Blaue einnimmt. Das mag ich nicht, sondern ich bin eine Freundin von gezieltes Machen. Deshalb würde ich dann messen und gucken, wie ist denn das Verhältnis von Progesteron zu Östradiol. In welchem Verhältnis sind wir da? Es sollte so bei ungefähr 80 liegen. Also sprich 80 mal mehr sollte das Progesteron sein als das Östrogen. Mal Daumen, manche Quellen sagen auch 100. Also zwischen 100 und 80 sollte sich das Verhältnis bewegen. Und dann hat man schon so eine Idee, in welche Richtung geht das. Aber wichtig, richtiger Zyklustag, bitte beachten, nicht einfach irgendwann im Zyklus abnehmen, sondern auch so, dass man wirklich vergleichbare Messwerte hat. Also so sage ich mal gerne zwischen 19. und 21. Zyklustag, sodass man dann auch, wenn du einen Monat später oder 3 Monate später nochmal gehst und kontrollierst, wirklich auch weißt, okay, das sind vergleichbare Messwerte, das ist der gleiche Zyklustag, das ist die gleiche Phase. Und wenn du unregelmäßig Zyklustag hast, dann vielleicht hast du eine Tracking-App und guckst mal, wo du dich ungefähr befindest, dann würde ich versuchen, das abzuschätzen.
Okay, und wenn du jetzt sagst messen, da gehen ja jetzt auch wieder so ein bisschen die Geister auseinander.
Ja.
Blut,
Ja.
Speichel, man kann viel selbst testen inzwischen. Also einfach gerne mal
Ja.
deine Herangehensweise.
Ja. Ja, also ich weiß, dass es Speicheltests gibt, es gibt Bluttests, es gibt, glaube ich, auch Tests aus der Fingerbeere, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ich bin mir bei Hormonen nicht ganz sicher, aber also sonst für alles, glaube ich, auch dieses
Vitamin.
Trockenblut, ne? Aber.
Ja, genau, ja. Ich mag nicht so gerne im Speichel zu testen. Ich nehme gerne das Blut her. Also ich teste gerne im Blut. Meine Erfahrung ist, dass es genauer ist noch. Gibt aber auch einige Menschen, von denen ich weiß, dass sie gerne im Speichel messen. Ich bin eine große Blutfreundin, also ich messe gerne im Blut.
Ich glaube, dass man gerade, wenn man im Blut misst, ja auch so ein, zwei Faktoren mit berücksichtigen muss, SHBG zum Beispiel. Ich glaube, dass halt da auch die Interpretation noch mal ein bisschen vielleicht schwieriger sogar ist, weil im Speichel sagen ja viele, okay, da haben wir halt die freien Hormone, deswegen macht das mehr Sinn. Aber ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie interpretiert man das und was macht man dann am Ende auch damit? Weil wenn ich jetzt merke, okay, dieses Verhältnis, nachdem ich gesucht habe, das passt irgendwie so hinten und vorne nicht, muss man ja dann auch irgendwie wissen, was mache ich jetzt damit?
Ja, genau,
Ne?
total. Weil das bringt nichts, das abzunehmen. Dann hast du das Ergebnis und fragst dich dann, okay, ja, was mache ich denn eigentlich damit? Na, das ist halt gar. Also wichtig, auf jeden Fall jemanden an deiner Seite zu haben, der dich auskennt und der dich da auch gut unterstützen kann.
Was sind dann so deine ersten Schritte, wenn du jetzt eine Kundin hast im Coaching?
Ja.
Du hast getestet, es kam raus, okay, Östrogendominanz ist am Start. Was sind so die ersten Schritte, die du machst?
Ich würde mir erstmal angucken, was gibt es denn für Faktoren, die das Östrogen in die Höhe schnellen lassen können? Und was ist eigentlich mit dem Progesteron? Das ist ja der Gegenspieler vom Östrogen. Das heißt, erster Blick ist immer, ist das ein absoluter, also ein Progesteronmangel, absolute Östrogendominanz? Oder ist es einfach nur, dass das Progesteron normal ist, das Östrogen zu hoch? Oder ist das Progesteron zusätzlich auch noch erniedrigt? Also wie stehen diese beiden Hormone zueinander im direkten Vergleich. Und
Vielleicht
dann
können wir
würde
das noch mal ein bisschen mehr erklären. Ich glaube, vielleicht hat die eine oder andere Zuhörerin, steigt
Okay,
vielleicht jetzt aus. Wir haben
ja.
einmal, es gibt unterschiedliche Östrogendominanzen. Einmal haben wir das Verhältnis zum Progesteron, was natürlich wichtig ist, weil Progesteron der Gegenspieler ist. Und dann haben wir im Grunde genommen das Thema, dass vielleicht insgesamt das Hormon zu niedrig, zu hoch ist, ne? Und also einmal wird eben, wie gesagt, in relativ unterteilt und in absolut. Relativ, vielleicht magst du noch mal sagen, was relativ und absolut ist, dass alle wirklich komplett mitkommen.
Also relativ bedeutet, Progesteron ist eigentlich okay, aber im Verhältnis dazu ist Östrogen zu hoch. Und absolut bedeutet, dass immer noch Östrogen zu hoch ist, aber Progesteron zusätzlich dazu auch noch verringert ist. Das heißt, es ist noch mal extremer als beim relativen Mangel. Ich hoffe, das
Okay.
war jetzt nicht
Ja,
zu
nee,
wirr.
ich glaube, das hat jetzt, ich glaube, das hat man jetzt
Okay,
verstanden.
perfekt.
Wenn nicht, dürft ihr uns
Super.
gerne schreiben, wenn er
Ja.
da irgendwo hängt. Aber
Ja.
das, ich glaube, das war klar.
Okay, super. Okay, und wenn wir das so ein bisschen haben, dann würde ich gucken, okay, was gibt es denn für Faktoren, die Östrogen erhöhen können in deinem Leben? Das können beispielsweise sein Xenoöstrogene, also endogene Disruptoren beispielsweise. Das ist ein riesiges Thema in unserer Zeit. Das ist, glaube ich, das Thema unserer Zeit, Entgiftung, Giftstoffe, weil die Industrie entwickelt jedes Jahr irgendwie, ich glaube, 50.000 neue Industriegifte, was der Hammer ist. So krass einfach, ne? Und wir nehmen das über alle möglichen Kanäle auf, ne? Also Cremes, Deos, Shampoos, Kosmetika, es ist überall drin, Wasser tatsächlich auch, ne? Also auf wahnsinnig vielen Ebenen spielt sich da eine Belastung mit, ja, Xenoöstrogen, aber auch anderen Schadstoffen ab. Das hat man oftmals gar nicht auf dem Schirm. Ernährung natürlich auch, ne, über Nahrungsmittel, Pestizide, Umweltgifte. Das wäre dein erster Faktor. Und da kann ich dir sehr die App CodeCheck oder ToxFox empfehlen.
ToxFox,
Ja.
Ja, nee, nutze ich auch gerne und sind auf jeden Fall immer nette Hinweise. Und viele, habe ich so die Erfahrung gemacht, nehmen das erstmal gar nicht so richtig ernst, weil
Ja.
es ist ja, ich meine, die Produkte sind ja erstmal frei verkäuflich. Das heißt, so schlimm können die ja irgendwie nicht sein. Und
Genau.
es gibt ja auch Marken, die seit 100 Jahren am Markt sind. Ist erstmal vertrauenswürdig vielleicht.
Total. Ja.
Und ich glaube, dass man da auch ein Gefühl für bekommt, dass das nicht unbedingt jetzt ein einziges Produkt ist, sondern eben das, was sich aufsummiert und aufaddiert, das ist das Kritische, ne? Und das ist ja auch, glaube ich, der Grund, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist der Grund, warum Firmen auch das gar nicht so deklarieren müssen, weil das zu einem ganz geringen Prozentanteil eben da vertreten ist. Aber wenn wir uns dann, wie gesagt, haben wir jetzt gerade ja schon mal aufgezählt, Creme, Shampoo, vielleicht noch der
Kosmetika,
Weichspüler,
alles, ja.
alles dann zusammenrechnen und überall ist eben ein kleines bisschen was drin, dann sind wir halt doch bei einer ordentlichen Menge an eben Xenoöstrogenen oder Umweltgiften, die der Körper erstmal irgendwie verarbeiten muss.
Absolut, ja. Und genauso ist, wie du sagst, es ist oftmals nicht ein großer Faktor, der dann kommt und der uns krank macht, sondern es ist diese tägliche Dosis und diese Menge macht das Gift. Es ist das tägliche Nutzen der gleichen Dinge und der gleichen Schadstoffe, die in Summe dann einfach ein Problem sein kann.
Ja. Haben wir noch andere Faktoren, die die Östrogendominanz stärken? Ja.
Ja, ganz viele. Unter anderem natürlich auch Übergewicht. Das ist ein riesiger Faktor, denn unser Fettgewebe bildet Östrogene, die dann einfach auch am Östrogenrezeptor wirken können. Das heißt, es ist wirklich auch ja ein riesiges Thema, Gewicht zu reduzieren und Gewicht zu halten mit diesen ganzen Verführungen in der heutigen Zeit. I feel it, ich kann es total verstehen. Aber es war auch nie irgendwie wichtiger, auf sein Gewicht zu achten und dadurch einfach auch ein langes Leben zu haben, wenn man im Normalgewicht ist. Genau.
Ja, gerade Übergewicht. Ich meine, ich glaube, wenn man, ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber die deutsche Gesellschaft wird immer dicker und immer
Ja.
dicker und auch junge Frauen werden immer dicker. Ich glaube, Bewegung ist für viele eben. Vielleicht für manche ist es zu präsent, für andere ist es vielleicht gar nicht präsent. Und ich glaube, da muss man überall so ein bisschen mehr die Balance finden. Und dann ein gesunder Stoffwechsel ist letzten Endes das A und O für eben auch ein gesundes Körpergewicht. Und
Ja.
da muss man halt seine Balance finden. Und gerade wenn man jahrelang vielleicht auch schon im Elternhaus nicht die richtigen Infos, Mittel zur Verfügung gestellt bekommen hat, ist es halt für viele auch super, super schwierig, dann mit 30 plus plötzlich all das, was sie über 15, 20 Jahre irgendwie so beigebracht bekommen haben, zu hinterfragen und zu verändern. Also fällt mir immer wieder auf, dass natürlich sieht man dann das Endresultat, oh, ich bin übergewichtig, das gefällt mir nicht, ich möchte das irgendwie verändern. Aber auch da wieder der Weg, der dahin geführt hat und da die ganzen kleinen Schräubchen wieder locker zu drehen und zu schauen, dass man da eben einen gesunden Lifestyle reinbekommt, ist meiner Meinung nach echt schon tricky manchmal.
Total, da kommen ja auch so viele Faktoren zusammen, ne? Also Gewohnheiten, Rituale der Eltern, das Mikrobiom, das maßgeblich auch beeinflusst wird in Kindheit, ne, und Jugend durch das, was du isst, was du von deinen Eltern aufgetischt bekommst, so sage ich mal, ne? Aber auch nicht nur, was du wirklich physisch an Nahrung, sondern auch mental, ne? Also da kommt so viel zusammen, was letztendlich einen Einfluss darauf hat, was dir schmeckt, was du konsumierst, was du kaufst. Und manchmal gar nicht so einfach, sowohl aus dem Übergewicht, aber auch aus dem leichten Untergewicht, die müssen wir so ein bisschen abgrenzen, ne, wo es dann wirklich, ne, wo man dann
Kritisch
wirklich
wird, ja.
Unterstützung, genau, ja, genau. Aber so aus dem leichten Untergewicht in beide Richtungen kann das gar nicht so einfach sein.
Ja, absolut. Aber ja, auf jeden Fall auch ein Faktor, den wir bei der Östrogendominanz definitiv in Betracht ziehen müssen und wo man auch ran muss.
Ja. Ich habe noch mehr, wenn du
Ja,
magst.
als weiter, als weiter.
Ja, Stress ist immer ein Faktor, ne? Ein wesentlicher Faktor. Stress macht alles schlechter. langfristig zumindest, ne, kurzzeitig macht uns leistungsfähiger, langfristig lässt uns ausbrennen und krank werden auf vielen Ebenen. Und so kann auch eine Östrogendominanz durch Stress mit begünstigt werden. Was auch ein wichtiger Punkt noch ist, ist Pille absetzen. Was so banal klingt, bringt oftmals die Hormone so durcheinander und kann oftmals auch dazu führen, dass sich eine Östrogendominanz demaskiert und zeigt. Und was, wo es häufig auch mit sich zeigt, ist beim PCO, ne, beim polyzystischen Ovarialsyndrom. Da liegt auch ganz häufig eine Östrogendominanz als Kofaktor vor. Und da muss man so ein bisschen gucken, wo ist die Henne, wo ist das Ei, in welche Richtung guckt man. Aber auch das hängt ganz häufig zusammen.
Ja, super spannend. Gerade PCOS ist natürlich ja auch manchmal dann noch mit irgendwie einer Insulinresistenz eventuell verbunden. Muss nicht, na, aber kann. Da haben wir auch natürlich dann ja auch wieder den Faktor Übergewicht. Wie geht man jetzt damit um? Also ja, man sieht, man kommt dann, wenn man wirklich es ganzheitlich betrachtet, auch schon immer wieder auf die gleichen Punkte und muss dann eben schauen, wie schafft man da jetzt irgendwie auch eine gute Lösung und gute Lösungsansätze.
Ja, und wie holt man den Menschen ab in dem Leben, in dem man ist? Weil ganz häufig funktioniert es ja nicht, irgendein Konzept einfach, sag mal, überzustülpen und über den nächsten auch überzustülpen. Das funktioniert nicht, ne? Weil der Plan für dich darf so individuell sein, wie du es bist als Zuhörerin. Sonst funktioniert das nicht. Man muss wirklich dich abholen und gucken, was brauchst du, um umzusetzen, um rauszukommen aus dem Sessel sozusagen, ne, aus dem Passiven und rein wirklich ins Tun, ins Aktivwerden. Wie kann man dich da bestmöglich unterstützen? Und da schau immer, dass du jemanden hast, der individuell nach dir guckt.
Ja. Ich habe manchmal auch so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass man über gewisse Themen das gefühlt immer wieder sagt, aber wenn man dann mit neuen Menschen spricht, so merkt, okay, krass, also es ist nur in meiner Realität so, dass das schon so durchgekaut und durchgekaut ist. Und dann kriegt man wieder irgendwie eine neue Zuhörergruppe oder bei einem Workshop und plötzlich sind alle so, oh Gott, das habe ich ja noch nie gehört. Und was ist, wie kann Östrogen denn dominant sein? Und so, das finde ich so krass, immer wieder dann irgendwie auch zu sehen, dass viele Frauen betroffen sind, aber ich glaube, die Informationsquellen immer noch nicht so ausgebaut sind, dass man eben zu diesen Informationen kommt, wenn man nicht aktiv danach sucht und aktiv auch da eine Veränderung möchte oder das angeht, ne?
Total, ja. Und da ist gar nicht auch so einfach, einen Ansprechpartner mal zu finden. Weil auf der schulmedizinischen Seite fehlt oftmals die Zeit. Also da ist es so, da fehlt die Zeit. Und dann auf der anderen Seite muss man einfach gucken, wen gibt es denn dann noch als wirklich glaubwürdigen Experten, an den man sich wenden kann. Oftmals nicht so einfach, ja.
Definitiv. Jetzt hatten wir eben auch noch ganz am Anfang gesagt, wir haben die Schilddrüse auch so ein bisschen noch mitgebracht als Thema, weil die beiden sind manchmal auch in Kombination oder hängen irgendwie auch miteinander zusammen. Was ist da so deine Erfahrung, gerade bei Frauen mit vielleicht dieser hormonellen Disbalance, also sprich einer Östrogendominanz, sind die auch öfter betroffen von Schilddrüsenfehlfunktionen in irgendeiner Form?
Tatsächlich ja. Also so meine Erfahrung, von der ich berichten kann. Also mir begegnen irgendwie gefühlt super häufig Menschen mit einer Schilddrüsenfehlfunktion, was ich total cool finde, weil ich mag das Thema sehr gerne und ich helfe den Menschen, also allen Menschen natürlich, aber den Menschen auch sehr gerne und ich mag das Thema einfach so. Genau, und meiner Erfahrung nach geht es oftmals Hand in Hand, also Schilddrüsenunterfunktion zusammen mit einer Östrogendominanz. Jetzt will mein Kater ganz kurz mal raus. Also es hängt sich auch zusammen. Das heißt,
alles gut.
Man findet das ganz häufig zusammen. Und das zeigt sich dann oftmals auch, dass eine Östrogendominanz dazu führen kann, dass eine, indirekte Schilddrüsenfehlfunktion entstehen kann und aber auch eine bestehende Schilddrüsenfehlfunktion verschlechtern kann. Und das
sprechen wir da, gerade wenn wir von Fehlfunktion sprechen, von Unterfunktion eher?
Ja,
oder?
Von der Unterfunktion, ja, absolut. Das funktioniert so, dass es bei einer Östrogendominanz zu einer Übereiweißung kommt, also zu viel Eiweiß im Blut und dadurch dann Schilddrüsenhormone an diese Eiweiße binden und dann weniger konvertiert werden können und letztendlich am Zielorgan ankommen. Das ist dieser Punkt, weshalb eine bestehende Funktion schlechter werden kann, aber auch eine latente Hypothyreose, also eine latente, eine unterschwellige Unterfunktion entstehen kann, wenn dann beispielsweise das TSH, das übergeordnete Schilddrüsenhormon, was der Schilddrüse sagt, jetzt mach mal T3 und T4, wenn das sozusagen erhöht ist und die Schilddrüsenhormone FT3 und T4, FT3 und FT4 im Normbereich, ne, sind, dann ist das ein Hinweis darauf, dass irgendwas ja nicht funktioniert und dann könnte man mal in Richtung Östrogendominanz gucken.
Super spannend. Ja, gerade die Schilddrüse und die Schilddrüsenunterfunktion und wie du es jetzt auch schon gesagt hast, die latente Schilddrüsenunterfunktion, das ist ja manchmal dann auch gar nicht so einfach, da hinzukommen zu diesem Ergebnis, weil schulmedizinisch ja oft erstmal nur der TSH-Wert angeschaut wird. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, gerade da kommt es bei der Östrogendominanz zu diesem, was hast du gesagt, Eiweiß?
Übereiweißung.
Übereiweißung, schönes Wort irgendwie. Und damit ja auch die Bindung. Ist die Bindung dann vor allem FT3 und FT4 oder?
Tatsächlich T3 und T4, sodass gar nicht erst in der Peripherie konvertiert werden kann. Also es wird dann direkt freigesetzt, dann gebunden im Blut, während es zum Zielorgan transportiert werden soll. Und dann wird quasi mehr schon weggefangen auf dem Weg zum Zielorgan.
Ja, und wenn man dann das gar nicht misst?
Dann weiß man gar nicht, dass das passiert. Und das ist leider oftmals das Problem, dass die Krankenkasse nur das TSH oder den TSH-Wert zahlt. Und dann das oftmals, das ist immer so das Problem, dass es dann aufs Budget deines Arztes, also ich sage mal du als Zuhörerin, wenn es das dann auf das Budget deines Hausarztes geht, wenn er dir die Werte abnimmt und sie schon mal in dem Jahr gemessen hat. Das heißt, dein Hausarzt muss es dann selber zahlen. Und deshalb sind viele Ärzte da oftmals auch stringenter und sagen, sie machen es nicht. Du kannst aber immer nach einer Selbstzahlerleistung fragen und dir diese Werte messen lassen, was absolut Sinn macht, da zu gucken, wie du stehst.
Ja, das ist gar nicht so einfach, da durchzublicken, gerade wenn man dann irgendwie vielleicht schon jetzt irgendwo, hat man vielleicht auf Instagram ein Posting gefunden, hey, okay, FT3, FT4 sind irgendwie wichtig zu messen, dann geht man voller Motivation zu seinem Hausarzt und sagt, ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht könnte ich von einer Unterfunktion betroffen sein, ich würde gerne die und die Werte einmal prüfen und dann kriegt man erstmal eine Klatsche, weil dann wird gesagt, nee, machen wir so nicht, sondern wir messen jetzt erstmal nur TSH. Wird man irgendwie so in seinem Vorhaben auch manchmal, glaube ich, ausgebremst oder auch vielleicht auch wieder eingeschüchtert, weil man da einfach vielleicht auf Gegenwind stößt, ne? Wie sind so deine Erfahrungen dahingehend?
Ja, kenne ich sehr gut aus beiden Perspektiven. ich habe mich immer gefreut, wenn Leute zu mir gekommen sind in der Praxis und gesagt haben, hey, ich habe Lust, meine Gesundheit zu untersuchen. Ich hätte gern das, das und das und das. Und dann habe ich immer gesagt, okay, ich kann das und das machen. Das müssten Sie selber zahlen. Ist das okay? Und dann sagen die wenigsten, nein, will ich nicht. Sondern die meisten sagen dann, ja, cool, dass Sie überhaupt was machen. Ja, gerne. Cool, cool, cool. So, und alle sind irgendwie happy. Und ich kenne es aber auch von Coaches, von denen ich gehört habe, dass sie es einfach wahnsinnig schwer haben, an irgendwelche Werte ranzukommen, obwohl sie auch zum Teil jahrelang nicht zum Blutabnehmen waren. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum das so ist. Ich selber handhabe das anders und bin auch überzeugt davon, dass der andere Weg und der offene, dass das der ist, der uns auch weiterbringt alle zusammen. Weil wie geil ist es, wenn jemand kommt und sagt, ich habe einfach Lust, was für meine Gesundheit zu tun. Mega cool, richtig toll. Ja, also kann ich nur unterstützen.
Ja, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch einige Schritte gehen, vor allem in Richtung Prävention und nicht nur in erst dann, wenn irgendeine Krankheit da ist oder erst dann, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dass man dann erst anfängt, weil man könnte vielleicht vieles abwenden und leichter machen, wenn man einfach früh genug Dinge feststellt. Und das macht es halt schwierig, wenn da nicht alle Seiten mitspielen. Natürlich auch da wieder Verständnis auf allen Seiten aufbringen ist auch wichtig. Aber genau, von beiden Seiten eben und nicht nur irgendwie einseitig.
Ja, absolut. Ja.
Ja, super, super spannend. Ja, hast du sonst noch was zum Thema Schilddrüse, Östrogendominanz, was du uns noch teilen willst? Haben wir eigentlich ganz gut einiges jetzt hier.
Ein Faktor, der mir noch einfällt. Ganz häufig ist es ja so, wenn du von einer Schilddrüsenunterfunktion betroffen bist und dein TSH erhöht ist, dann geht automatisch auch dein TRH höher, also wird höher. Und TRH ist das Thyroidea Releasing Hormon, was in der Schilddrüsenachse dem TSH nochmal eins übergeordnet ist. Das heißt, aus dem Hypothalamus, das ist ein Teil vom Gehirn, wird TRH freigesetzt, das geht dann zur Hypophyse, aus der Hypophyse, auch ein Teil vom Gehirn, wird dann TSH freigesetzt, das TSH geht zur Schilddrüse, das ist das Thyroidia Stimulating Hormon, also Schilddrüsen stimulierendes Hormon, was dann der Schilddrüse sagt, hey, mach mal T3 und T4. So. Und wenn du quasi eine Unterfunktion hast, dann wird TSH höher und sagt der Schilddrüse, mach mal mehr, mach mal mehr, mach mal mehr, mach mal mehr. Aber die Schilddrüse kann nicht aufgrund verschiedener Faktoren. Und wenn TSH mehr wird, dann muss davor TRH höher werden. Damit sozusagen die Schilddrüse auch weiß, es muss mehr sein. So. Und wenn TRH höher wird, wird automatisch auch Prolaktin höher. Und Prolaktin ist ein Hormon, was zusätzlich in einem Überschuss auch noch zu Zyklusunregelmäßigkeiten führen kann. Zwischenblutungen, stärkere Blutungen. Also das heißt, da sind wir auch wieder in dieser Kette drin. Und da muss man so ein bisschen differenzieren, ne? Was kommt denn jetzt von der Schilddrüsenunterfunktion, was kommt von der Östrogendominanz, was kommt vielleicht auch einfach dadurch, dass TRH zu hoch ist. Das heißt, das ist auch nochmal ein ganz spannender Faktor, den man nochmal mit drin haben kann und der sozusagen bei einer bestehenden Schilddrüsenunterfunktion Zyklus in Regelmäßigkeiten begünstigen kann.
Magst du nochmal sagen, was Prolaktin ist? Ich versuche immer so viel wie möglich alle abzuholen, die da draußen vielleicht noch nicht so viel gehört haben. Prolaktin ist ja immer mal im Munde und man sagt ja zum Beispiel auch, Mönchspfeffer kann vor allem auch eine Prolaktin senkend wirken, weshalb auch viele Frauenärzte das so ein bisschen versuchen zu nutzen bei Unregelmäßigkeiten. Aber erklär gerne mal, was Prolaktin ist.
Also primär ist das ein Hormon, was wichtig wird, wenn man schwanger ist und dann letztendlich das Baby bekommt, weil Prolaktin dazu führt, dass die Milch einschießt in die Brüste und sozusagen dann auch, dass dem Baby die Milch geben kann. Das heißt, primär ist es dafür wichtig, kann aber eben auch durch diese negative Rückkopplungsschleife, die es gibt, zu Zyklusunregelmäßigkeiten führen, was man einfach einmal mit auf dem Schirm haben sollte, dass es da einen gewissen Zusammenhang gibt.
Ja, sehr, sehr cool. Cool, dass du hier so ganzheitlich Fakten raushaust. Ich finde es immer super spannend, sowieso dann die Zusammenhänge irgendwie zu sehen, die Syntheseketten teilweise, das ist ja schon ein bisschen nerdig, aber ich glaube, manchmal ist auch cool und wichtig, Dinge so besser zu verstehen und dann auch das greifbar zu machen, was passiert da eigentlich im Körper, weil gerade Hormone halt manchmal schon abstrakt sind. Es ist ganz cool, glaube ich, wenn man da so ein bisschen Zusammenhänge versteht.
Das finde ich auch. Ich finde auch, Wissen ist irgendwie Macht und Wissen ist auch irgendwie cool. Und ich finde, da kann man so auch voll reindiven. Und das macht auch, finde ich, richtig Spaß.
Sehr, sehr, sehr cool. Ja, was sind so deine nächsten Schritte jetzt? Facharztausbildung fertig machen wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Das ist einer meiner nächsten Schritte. Ich habe jetzt noch knapp 2 Jahre, also ist auch nicht mehr so lange.
Wollte ich gerade sagen, die Zeit fliegt eh so.
Total, ja.
Ganz schnell.
Das ist da mein nächster Schritt. Ansonsten bin ich sehr happy auch in meinem Coaching, was super gut läuft und ich sehr glücklich bin, meine Frau und meine Menschen begleiten zu dürfen. Da freue ich mich auch, wenn das noch weiter wächst in der nächsten Zeit und im nächsten Jahr. Und ja, ansonsten noch einige private Ziele. Ich freue mich auf den nächsten großen Urlaub, hoffentlich irgendwo, wo es da wieder ein bisschen sonnig ist.
auch wichtig.
Ja. Und meine Akupunkturfortbildung schließe ich ab nächstes Jahr im Frühjahr. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, das sind erstmal die nächsten spannenderen Schritte, die anstehen.
Sehr, sehr cool. Ja, voll, voll lieb, dass du hier bei mir heute zu Gast warst und ein bisschen auch erzählt hast. Und da sieht man auch, dass wenn man nicht nur irgendwie Scheuklappen auf hat und in eine Richtung guckt, dass da so viel mehr liegt. Und ich glaube, dass wir mehr von solchen Menschen brauchen, die Gesundheit irgendwie anfangen umzudenken und das System vielleicht auch irgendwie hinterfragen und vielleicht auch nicht nur alles schlecht machen, sondern irgendwie Dinge auch besser machen. Und ich glaube, so kommen wir alle ein Stückchen weiter und sind am Ende auch glücklicher und zufriedener. Sehr cool. Ja. Magst du vielleicht noch sagen, wo man dich, auf welchen Kanälen man dich finden kann? Weil vielleicht ist die ein oder andere jetzt auch neugierig geworden. Also
ja, total gerne. Ihr findet mich, wenn ihr möchtet, gerne auf Instagram unter @dr.med.lisa. Da bin ich zu finden. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schicken. Findet ihr alles verlinkt. Aber meine primäre Plattform ist Instagram. Da könnt ihr mir gerne folgen für Input zu einem gesünderen Leben. Freue ich mich, wenn ich euch mitnehmen kann. Und wenn du eine Frage hast zu dem Podcast hier, schreib mir auch gerne eine Nachricht oder natürlich gerne an Christi, aber wenn du an mich eine
Ja,
Frage hast, gerne an mich.
Vielleicht mache ich, habe da eh vor, nochmal so ein bisschen auch umzudenken. Ich würde gerne eigentlich auch so einen Fragesticker nochmal zur Podcast-Folge, wenn der so eine Woche online war, nochmal reinstellen, weil vielleicht kann man so auch nochmal einen guten Austausch schaffen. Und wenn es viele Fragen sind, dann machen wir nochmal ein Live oder so auf Instagram.
Gerne. Bin
Sehr
ich auf jeden
cool.
Fall gerne dabei.
Sehr, sehr schön. Ja, dann danke dir erstmal und einen ganz tollen Nachmittag und Tag noch für dich.
Dankeschön, wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich hier bei dir und bei euch zu Gast sein durfte. Ich habe da riesige Freude und freue mich auf ein nächstes Mal.
Ja, auf jeden Fall. Machen wir.
Sehr
Danke dir.
cool. Danke. Ciao.
Ciao.